Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Klöster haben heute in Europa große Nachwuchsprobleme, aber das war offenbar nicht immer so, lernen wir in einem neuen Buch der Mittelalterforscherinnen Henrike Lähnemann und Eva Schlothäuber. Die berichten von einer Welt, in der der Klostereintritt noch ein großes Renommee bedeutete. Sie nennen ihr Buch Unerhörte Frauen und Andrea Rödig hat es für uns gelesen. Frau Rödig, anders als heute hatten Klöster im Mittelalter offenbar großen Zulauf. Was zeigen uns denn die Autorinnen in diesem Buch?
Ja, sie zeigen, wie Sie schon gesagt haben, dass es mit Renommee verbunden war, ins Kloster einzutreten. Und zwar war das nicht so eine Sache der unteren Schichten, sondern eher vor allem für adlige und hochgestellte bürgerliche Frauen ein Lebensweg. Und der Zeitraum, auf den sich die Autorinnen beziehen, ist das 15. Jahrhundert. Es spielt im niederdeutschen Raum Braunschweig, Lüneburg, Celle. Und sie haben interessante Quellen, und zwar Andachtsbücher, Briefsammlungen, Bildzeugnisse und vor allem das Herzstück des Ganzen ist ein Konventstagebuch, das eine Zisterzienserin geführt hat, über 20 Jahre lang zwischen 1484 und 1507. Und das eröffnet uns ziemlich viel über das Alltagsleben, aber auch die spirituelle Weltsicht der Nonnen damals.
Alltagsleben im Kloster, das ist ja wahrscheinlich doch recht eintönig. Was erfahren wir denn darüber?
Ja, für mich erstmal erstaunlich war wirklich, dass die Mädchen bereits im Alter zwischen 5 und 12 Jahren ins Kloster aufgenommen wurde. 12 war überdies die Volljährigkeit damals. Und die Herkunftsfamilien hatten also den Vorteil, dass man sparte sich einen Teil der Mitgift, wenn man die Töchter ins Kloster gab. Gleichzeitig beteten die aber auch fürs ewige Heil. Ja, das heißt, man hatte sozusagen eine Versicherung schon mal nach oben hin zum Himmel. Und die Mädchen durchliefen dann einen geregelten Ausbildungsprozess. Und der endete dann mit der sogenannten Jungfrauenweihe oder der Nonnenkrönung, weil sie waren ja nun die Bräute Christi. Und es gibt dann auch so eine Nonnenkrone, das ist also keine richtige Krone, sondern eher so ein Band, was kreuzweise über den Kopf gelegt wurde. Und das Herzstück des Lebens war die Klausur, also dieses Abgeschottete der Nonnen, die durften natürlich nicht raus und sollten auch nicht gesehen werden. Und das zeigt sich auch architektonisch, zum Beispiel im Nonnenchor in der Kirche. Das ist eine Empore, auf der die Nonnen sitzen und die ist von außen nicht einsehbar, zum Beispiel.
Ich nehme mal an, im 15. Jahrhundert gab es noch nicht so viele Smartphones. Haben die Nonnen überhaupt irgendwas mitbekommen von dem, was sich hinter den Klostermauern abgespielt hat?
Naja, das Kloster war ein ganzer Kosmos, also ein sehr hierarchischer, muss man dazu sagen. Und es gab natürlich weltliches Personal, es gab auch Laienschwestern, die nach draußen gingen. Es gab externe Klosterschülerinnen zum Teil und es gab männliches Personal, den Propst zum Beispiel, das war der Geschäftsführer des Klosters sozusagen. Und wie die patriarchale Kirche nun mal ist, die Frauen konnten sich auch die Sakramente nicht selber spenden. Das heißt, sie brauchten Priester für die Messe, Beichtväter. Und zudem war das 15. Jahrhundert ja auch eine unruhige Zeit. Die Nonnen mussten zum Beispiel mal das Kloster verlassen, wenn von außen Gefahr drohte. Es gab mal eine Fehde des Braunschweiger Landesfürsten, da mussten sie das Kloster verlassen und sind dann in ein Männerkloster über, und aber natürlich getrennt von den Männern, klar. Und die Pest hat auch nicht Halt gemacht vor den Klostermauern, also sondern hat dort auch sehr gewütet. Also die Nonne, die das Tagebuch geschrieben hat, die stirbt auch an der Pest. Und natürlich, das beschreiben sie dann auch, die Reformation, also evangelische Reformation, die wird die Klöster dann nochmal ziemlich umstülpen. Das heißt, das Außen hatte schon großen Einfluss.
Nun heißt das Buch ja im Untertitel Die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter. Netzwerk klingt immer nach Macht. War das so? War das Klosterleben eine Alternative zum herkömmlichen Frauenleben und das Kloster vielleicht sowas wie eine emanzipatorische Angelegenheit?
Naja, also es war erstmal dieses Kerkerartige ist natürlich überhaupt nicht emanzipatorisch. Auch die Hierarchien, dass eben männliche, geistliche gebraucht wurden. Aber die Autorinnen zeigen eben sehr gut, dass man das sehr lange unterschätzt hat. Also Braut Christi zu sein war ein Ehrentitel. Es gab immer noch natürlich Kontakte zu den Familien, die zum Teil auch mächtig waren und die eben Kontakte zum Kloster hatten. Eine Äbtissin hatte ziemlich viel Macht und also last not least, der einzige Weg für Frauen überhaupt Bildung zu bekommen, vor allem Lateinbildung, war eben das Kloster. Und sie haben so ein schönes Bild. Sie sagen irgendwie, es gibt feste Klostermauern natürlich, aber die sind nach oben hin offen zu Gott. Und das war ja das, was im Mittelalter wirklich gezählt hat.
Kurze Antwort bitte, würden Sie dieses Buch mitnehmen in Ihre Auszeit ins Kloster, wenn Sie jemals eine machen wollten?
Nee, wenn ich ins Kloster gehe, nicht. Aber ich bin tatsächlich in eine Klosterschule gegangen. Ich habe ziemlich viel gefunden in dem Buch, was ich kannte. Und das hat mich also sehr gefreut. Ich habe es gerne gelesen. Es ist nicht ganz elegant geschrieben, also ein bisschen trocken. Aber ich würde sagen, es lohnt sich total, also weil man viele Einblicke bekommt. Und so, ich würde sagen, 80% Daumen hoch auf jeden Fall.
Andrea Rödig, herzlichen Dank über das neue Sachbuch von Henrike Lähnemann und Eva Schlothäuber. Es heißt Unerhörte Frauen, die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter. Erschien im Propyläen Verlag, 224 Seiten, kosten Sie im Buchhandel 26 Euro. Und auch diese Rezension finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de.